don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?
Einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder Montag, Lock und Prop Day. Mein Name ist Timo Vollenkemper, Landesverbandstrainer in Nordrhein-Westfalen und wieder Rugby-Nationalspieler, Bundesligist, und mir gegenüber sitzt der einmalige, unnachahmliche Sammy Füchsel, seines Zeichens auch Landesverbandstrainer, Hessen, Nationalspieler, Bundesligist. Hallo Sammy.
Hallo Timo, freut mich, dich zu sehen. Wie geht's dir? Erzähl mal. Also erstmal hier, wir fangen ja an, uns mal als Landestrainer vorzustellen. Ich glaube, es hört sich so an, als hätten wir halt richtig was vor, damit wir irgendwie eingehen auf unsere Arbeit. Ich bin gespannt.
Ja, vielleicht machen wir das Sammy.
Vielleicht machen wir das. Na, ja, wie geht's dir, Timo? Ich hab dich ja jetzt schon 6 Tage nicht gesehen, 7 Tage.
Ja, aber dafür dann eine Woche zu dolle, ne? Nee, mir geht's gut. Ich habe mich erholt. Ich habe mich wieder recovered, wie man das so neudeutsch sagt, von einer super anstrengenden Trainingswoche im wunderschönen Heidelberg. Aber nicht für uns, Sammy, sondern für unser Nachwuchs.
Für die Zukunft Deutschlands.
Für die Zukunft Deutschlands. Ja, wir waren erstmal muss ich fragen, Sammy, wie geht's dir denn? Ist alles in Ordnung? Hast du dich auch erholt?
Ja, also mir geht's auch dementsprechend, mir geht's gut. Ich bin auch etwas ausgelaugt, sag ich mal, von einer sehr anstrengenden Arbeitswoche, wie du bereits schon angeteasert hast. Aber ja, es war eine sehr ereignisreiche Woche in Bezug auf weitere Ideen, Nachbearbeitung, Vorbereitung von anderen Dingen, die mit Rugby zu tun haben. Ja, es ist alles, man merkt richtig, es tut sich was, und das ist schön.
Dann erklär doch mal gerade, wo wir uns befunden haben letzte Woche. Also beziehungsweise ist jetzt ja fast schon 2 Wochen her.
Richtig.
Sag doch mal, wo waren wir denn?
Ja, wie du gerade schon gesagt hast, waren wir in der wunderschönen Stadt Heidelberg. Haben wir beide sehr lange da gewohnt, und ich habe jetzt erst so richtig wertschätzen können, wie schön es da ist und was wir für tolle Infrastrukturen in Bezug auf Rugby haben. Genau, wir waren bei den sogenannten LV Light, das ist ein Trainingscamp für die Landesverbände Deutschlands, die sich dort anmelden konnten, für eine Trainingswoche. Aber keine Trainingswoche, wo man jeden Tag nur trainiert, sondern eine Woche vollgepackt mit Informationen, die ich so gerne als kleiner Spund gehabt hätte, in Bezug auf Ernährung, auf richtiges Training, auf Sprinttraining, auf Verletzungsprävention. Timo, hilf mir aus. Es war so viel Information, ja. So viele tolle Sachen.
Auf jeden Fall. Also es war ja vom DAV geplant. Ist ja quasi eine U19-Maßnahme gewesen. Von 16 bis 19 Jahre, wo genau diese Aspekte, diese Leistungssportaspekte einfach den jugendlichen Athleten nahegebracht werden sollte, mit einer Trainingswoche, die, ja, ich würde mal behaupten, einer Leistungssportwoche, Profikarrierewoche relativ nahe kommt.
Auf jeden Fall. Früh aufstehen, früh ins Training, Mittagessen, genau. Nochmal Training.
Genau, Seminare oder dann halt eben, wenn du studierst, dann noch irgendwie deine Studiensachen dann durcharbeitest, aber das kam relativ nah an dem, oder kam relativ nahe dem, was wir damals auch in unserer damaligen Wild-Rugby-Profi Wild Titans-Zeit erlebt haben.
Ja, es war ein relativ sehr anstrengende, strukturierte Woche, dass wir wirklich damals, wie du sagst, im Profitum genauso schon erlebt haben. Und es war unglaublich, also super wertvoll für Athleten in jungem Alter zu sehen, wo die Reise hingehen kann, wie sich so ein Tag, wie sich so eine Woche anfühlt, und was so für Möglichkeiten mit sich bringt. Und das war wirklich, ich würde mal sagen, eine sehr, sehr erfolgreiche Woche, nicht nur im Hinblick auf das Heranführen von jungen Athleten, sondern auch für den Austausch zwischen anderen Landestrainern, zwischen den Verantwortlichen vom Dachverband. Ich meine, das war jetzt die zweite Auflage, soweit ich weiß.
Ja, ich glaube, letztes Jahr gab es sowas auch schon mal. Wir waren ja letztes Jahr gar nicht da. Da waren ja unsere Vorgänger höchstwahrscheinlich dann da. Oder ich weiß, dass mein Vorgänger da war.
War gar nicht vertreten.
Gar nicht vertreten. Ja, also ich muss sagen, von meinem Feedback her, sportlich gesehen, fand ich es für die Athleten halt, ja, so die eine der ersten Erfahrung, die man, glaube ich, nie in seiner Karriere vergisst. Also wir waren ja mit NRW, mit relativ viel jungen Athleten da. Ich glaube, der Älteste wird, glaube ich, ist noch nicht 18, aber wird jetzt, glaube ich, im dritten Quartal wird er, glaube ich, 18. Und der Jüngste ist gerade 16 geworden, eine Woche vorher. Also das war quasi, ja, ich glaube, wir waren mit einer der jüngsten Landesverbände, die da waren. Ich glaube, das war für viele auch so eine Motivation, weiter im Sport zu bleiben. Und weil man jetzt sieht, ey, da ist eine Perspektive, da passiert was, da wird sich gekümmert. Ob ich jetzt alles drumherum gut fand, würde ich jetzt erstmal nicht bestätigen. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass es, wie gesagt, zum zweiten Mal erst stattgefunden hat, dann natürlich unter verschärften Corona-Bedingungen. Ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen eine Orga, die da, das spielt sich ein. Also gar keine große Kritik, sondern es war noch nicht optimal, aber ich glaube, das kann man relativ, relativ einfach optimieren. Wir hatten auch natürlich richtig Glück mit dem Wetter.
Ich habe so Sonnenbrand gehabt. Wow.
Das von dir. Als Teilafrikaner.
Teilafrikaner. Nee, aber wie du sagst, es ist ein sehr, sehr hoher organisatorischer Aufwand, den man da betreiben muss. Und wenn man auch anderweitig viele andere Sachen zu tun hat, dann ist natürlich gleich hier und da noch Sachen ausbaufähig. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man bereit ist, sich zu verbessern. Dass man
auf jeden Fall
Feedback eingeholt hat und zu schauen, dass man das alles optimiert. Und das finde ich super. Also mehr davon, bitte.
Mehr davon, auf jeden Fall. Ja, vor allem, es kann so eine Blaupause sein. Also das ist jetzt, ich muss sagen, ich finde es einmal im Jahr zu wenig. Wenn man das vielleicht auf ja, 3 bis 4 Termine im Jahr, gerade für die Altersgruppe, erweitern könnte, wäre das halt immer, also wie du schon gesagt hast, auch mit dem Austausch der Landesverbände. Ich habe halt auch gemerkt, dass viel Know-how, was von der Spitze kommt, noch gar nicht in der Breite unten angekommen ist. Dass viele verstehen gar nicht, was Leistungssport überhaupt bedeutet. Und ich glaube, das ist halt eben, wenn man es öfter macht, sowohl von der Trainerseite auch als von der Spielerseite, sich da ganz viele Sachen besser einpendeln. Aber da wäre halt eben diese Blaupause jetzt so wichtig, dass es dann halt eben weitergeht und diese Perspektive nicht nur einmal im Jahr eine schöne Reise nach Heidelberg macht, sondern vielleicht 2 oder 3 Mal. Weil zusätzlich könnte das dann für uns als Landesverbände ja parallel ja auch als, ich sag mal, Einladung gelten, etwas Ähnliches, vielleicht nicht in einem ganz großen Konstrukt, wie es jetzt gerade vom DRV passiert ist, aber dass man sich halt eben in dem auch, wenn es jetzt 3 Termine oder 4 Termine vom DRV gibt in der Altersstufe, wie dann halt 3 oder 4 Termine auf der Landesverbandsebene ohne den DRV, also ohne den großen Dachverband sowas anplant, wo man dann halt eben aus theoretisch einem Termin jetzt plötzlich 6 bis 8 Termine gemacht hat, was glaube ich für uns, für die Trainingsweltmeister Rugby-Jugend, glaube ich, auch eine coole Austausch gibt, um auf diesem Niveau sich halt gegenseitig halt immer zu messen und zu gucken, so wo stehen wir, was macht Baden-Württemberg, also Baden-Württemberg war überragend. Bei dem internen Abschlussturnier haben wir wirklich gezeigt, dass regelmäßiges Training zu einem besseren Spielverständnis führt, weil ich glaube, so groß und so schwer oder so viel größer und so viel schwerer als die Baden-Württemberger waren jetzt die anderen Landesverbände auch nicht. Aber vom Spielverständnis hat man halt gemerkt, die haben es halt tagtäglich und das zahlt sich halt aus. Ich glaube, wenn das unser Learning ist oder unsere Hausaufgabe ist, als Landesverbandstrainer bin ich da ziemlich bereit, das mitzunehmen.
Ja, wie du schon sagst, also Deutschland Trainingsweltmeister, das würde ich sofort unterschreiben. Ich habe auch einer beim Camp gesagt, wir trainieren, also jetzt ein bisschen überspitzt, 99% der Zeit und spielen 1% der Zeit. Und das ist ja, so soll es ja eigentlich nicht sein. Und vor allem in dem Alter ist es so wichtig, dass du diese Spielerfahrung sammelst, weil du kannst im Training spielen, was du willst. Das ist nie das, was du in einem wirklichen Spiel dann abliefern musst und was du da für eine Drucksituation bist. Und ich bin der absoluten Meinung, dass solche Maßnahmen, Herangehensweisen, der Weg ist in eine erfolgreiche, noch erfolgreichere Rugby-Zukunft ist. Ich meine, man sieht ja auch, vor allem jetzt in den aktuellen Jahrgängen, dass wir in den Jahrgangsstufen U16, U18 auch nicht mehr so viele Spieler haben. Und das ist natürlich besonders wichtig. Es ist natürlich die Landesverbandsarbeit sehr, sehr wichtig, wenn man halt Mannschaften hat, die nicht so viele Spieler stellen können, dass man halt unter dem Deckmantel eines Landesverbands natürlich auch hier Spieler organisieren kann und den man auch regelmäßig trainieren kann, weil es ist meiner Meinung nach ist es auch sehr, sehr schwierig mit irgendwelchen Spielgemeinschaften, die man dann, weiß ich nicht, zwei, dreimal sieht und man auch nie wirklich Teil der Mannschaft ist, sei man ist ein absoluter Überflieger. Das ist immer alles sehr, 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 sehr schwierig. Deswegen hoffe ich, dass das alles ein bisschen in ein regelmäßigeres Treffen sich entwickelt.
Auf jeden Fall. Ich hoffe auch. Ja, und vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, so auch im 15er-Bereich ein bisschen zu forcieren. Also ich weiß, dass es ja damals von der Weltrugby-Akademie, als wir noch als Trainer angestellt waren, ist regelmäßig oder war, glaube ich, angedacht, regelmäßig solche, ja, ich nenne es jetzt mal Sichtungswochenenden zu gestalten. Das ist jetzt ja leider ein bisschen eingeschlafen, natürlich auch aufgrund der Pandemie. Aber wenn man sowas halt dann eben schon mal vorbereitet hat und in der Hintertür, ja, oder in der Hintertasche hat, dass man sowas halt dann auch vielleicht nicht ganz so groß, aber dann halt eben auch für den 15er-Bereich anbietet, gerade wenn ich jetzt an meine ganzen, meine Tide Fives so denke, man kann ja wirklich dann mal gucken, ob man dann so ein, so Tide Five Sachen organisiert, weil das ist ja das Nächste, ne? Die Spezialisten, die sterben ja im 7er Rugby so ein bisschen aus, da ist ja eher der Typ 10 Kämpfer gefragt, die eierlegende Wollmilchsau, die am besten alles kann, und bei 15 haben wir ja unsere Spezialisten, zweite Reihe, erste Reihe, die Standsituation abdecken, aber auch vom Spielverständnis her, also habe ich jetzt auch wieder gemerkt, wir hatten ja die Sportsoldaten bei uns als Mentoren, ich weiß nicht, wer war für dich zuständig?
Bastian van der Bosch und
Oha,
richtig, und der, oh Gott.
Oh, peinlich. Vielleicht, ich hatte Anjo Buckmann und ich hatte Carlos Soteras Merz, also der Kapitän der 7er Nationalmannschaft und ich sag mal der Veteran der 7er Nationalmannschaft, der für uns zuständig war. Und die haben halt, also klar, es sind halt 7er Experten durch und durch. Und die haben halt mir nochmal bewusst gemacht, dass ja die Abfolgen im 7er Rugby nochmal ein bisschen anders sind zu dem klassischen 15er, was wir beide ja gewohnt sind. Und dass vom Spielverständnis einfach ein bisschen umgedacht werden muss, aber die Mechanismen im 7er Rugby nicht großartig anders sind als im 15er Rugby, nur sie werden halt ein bisschen anders skaliert. Und da nochmal darauf aufmerksam gemacht zu werden, war für mich nochmal ein wirkliches Learning, aber auch ein Zeichen, dass die Arbeit, die wir, glaube ich, machen, wir sprechen ja öfter auch mal miteinander, was wir so vorhaben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich finde, wir haben ja das Stützpunkttraining jetzt ja hier in Nordrhein-Westfalen mit den zwei Hauptstützpunkten in Wiedenbrück und in Köln. Und wir haben uns ja seit März wöchentlich immer getroffen. Und ich finde, man merkt es ein bisschen. Also ich finde schon, dass man da einen Fortschritt sieht, dass die Kids auch ein bisschen eingespielter sind und jetzt gar nicht überragend waren, aber einfach konstant, würde ich einfach behaupten. Und das mit 16-, 17-Jährigen. Im Vergleich, ich weiß nicht, wie viele Ü18 hattest du dabei, Sammy? Oder wie viele hat Hamburg dabei gehabt? Ich weiß es gar nicht.
Also wir hatten, Hessen hatte zwei Spieler Ü18 dabei. Ich glaub, aber ansonsten auch relativ jung. Also ich hatte auch, ansonsten waren bei mir fast alle 16 und zwei 17-Jährige dabei, glaube ich.
Ja.
Das war sehr durchmischt. Übrigens, Robin Plümpe, Entschuldigung, Robin.
Robin Plümpe. Hörst. Ja klar, ist doch klar.
Ja klar, er hat super Arbeit gemacht. Da merkt man auch, dass der Lehramt studiert. Das hat er wirklich, hat er gut über die Bühne gebracht.
Guter Mann, der Robin. Wo war jetzt stehen geblieben? Ach, keine Ahnung.
Regelmäßiges Training. Also was bringt, dass der Übertrag 7er und 15er, dass das natürlich ein bisschen anders ist. Vieles ist ähnlich, aber dass du auch darauf aufmerksam geworden bist, dass es hier und da andere Herangehensweisen gibt. Und das hat man aber auch im Spiel gemerkt. Aber das hat man auch gemerkt, dass das auch relativ gut umsetzbar ist, wenn man dann wirklich einen Gegner hat, dass man so in so bestimmten Situationen bestimmte Sachen, die man im 15er macht, nicht machen kann im 7er. Das haben natürlich dann auch viele Spieler gemerkt, oh, ich kann ja, wenn ich der erste Ballempfänger bin, gar nicht großartig nach vorne laufen, sondern ich schaue mal, dass ich den Ball erstmal weiter rausspiele, um mich dann wieder anzubieten. Das war, glaube ich, für viele Spieler ein Learning und das war natürlich auch sehr gut möglich, wenn man dann auch wirklich Druck verspürt hat in der Verteidigung. Man hat gemerkt, ey, ich kann jetzt nicht noch 3 Meter laufen. Wenn ich das mache, dann sind meine Mitspieler in Gefahr gebracht und mich selber. Und das war.
Aber lass uns da doch mal gleich noch weiter drauf eingehen, weil mein Kaffee ist gerade leer. Und dann können wir gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen philosophieren.
Philosophieren, let's go.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
So, Timo, dann philosophieren wir mal. Ich hoffe, dein Kaffee ist voll.
Mein Kaffee ist philosophierbereit.
Philosophierbereit, wunderbar.
Ja, wir waren ja stehen geblieben beim Spielverständnis 7er-15er. Und das ist eine große Sache, die mir extrem auffällt. Und das erkenne ich wirklich, das habe ich jetzt ganz extrem nochmal bei den LV Light jetzt gesehen, dass halt Spieler, die aus dem 15er-Bereich kommen, und das habe ich jetzt hier auch beim Verein hier oder bei den anderen Vereinen, wo ich jetzt auch mal geguckt habe, um Training zugeschaut habe, habe ich das Gefühl, Rugby ist für viele ein Pass und dann mit volles Karacho in den Kontakt laufen. Und dass jede Aktion genauso eigentlich, so muss Rugby ablaufen. Und wir haben ja schon mal festgestellt, dass wir ja von unserem Rugby-Verständnis ja denken, dass Rugby im Angriff eher eine Kontaktvermeidungssportart ist. Und ich finde, beim 7er kommt diese These viel mehr zum Tragen als noch beim 15er, weil natürlich der Kontakt im 15er ein bisschen forcierter ist, weil halt einfach mehr Leute auf dem Feld stehen und weniger Platz ist. Aber beim 7er siehst du es ja ganz extrem, sobald du ja als Angreifer in den Kontakt läufst, wissentlich in den Kontakt läufst, ist das ja jedes Mal eine Chance für den Gegner, an den Ball zu kommen. Also das ist ja eigentlich von der Regelung, ist ja Rugby ja so, daher kommt ja die Kontaktregel, wenn du den Ball in der Hand hast, hat der Gegenspieler die einzige Möglichkeit, fair an den Ball zu bekommen, ja, nur die Möglichkeit, fair an den Ball zu kommen, wenn der Ballträger auf dem Boden liegt, weil da darfst du den Ball ja nicht festhalten. Und das ist ja eigentlich die Situation für dich als Verteidiger, Angreifer zu werden, indem du den Ball klaust. Na, jetzt so ein bisschen um die Ecke gedacht. Also willst du ja eigentlich gar nicht in den Kontakt gehen im Angriff, weil jedes Mal eine Kontaktsituation ja dafür sorgen kann, dass der Gegenspieler den Ball bekommt. Ne, das ist ja Kontaktvermeidungssportart. Und beim Siebener Rugby hast du ja die Chance, den Platz auszuspielen und den Gegner laufen zu lassen, weil der Verteidiger muss ja quasi den Raum abdecken und den Ball abdecken. Und als Angreifer hast du ja die Chance, ja, den Ball laufen zu lassen und selber kannst du dir in Anführungszeichen die Kraft sparen, weil der Ball ja die Bewegung macht und nicht du in der Verteidigung als Spieler. Also long story short, nicht immer mit Vollkracho in den Ball und in den Gegner reinlaufen, ist für 7er und für 15er eigentlich für mich mehr oder weniger Gesetzmäßigkeit.
Ja, absolut. Also beim 7er ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass du den Ball verlierst, wenn du in Kontakt gehst, unglaublich groß. Ich meine, stellst dich ja relativ weit auf, beziehungsweise wenn du den Angriff, den Kontakt forcierst, dann musst du natürlich auch dementsprechend nah am Gegner sein, also nah an deinem Mitspieler sein, damit du den Ball auch wieder sichern kannst. Und beim 15er brauchst du natürlich vielleicht hier und da mal einen Kontakt, aber du solltest immer die Möglichkeit haben, was mit dem Ball zu machen. Also dass du jetzt nicht sagst, okay, geh jetzt in den Kontakt und nur in den Kontakt, obwohl irgendwo anders vielleicht eine bessere Möglichkeit ist, eine bessere Möglichkeit ausspielen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass um dieses Kontaktvermeidungsding zu spielen, vor allem im 15er, da muss man sich noch sehr viel, sehr, sehr viel mehr mit der Verteidigung beschäftigen. So, was
findest
du? Verteidigen? Ja, also mit der gegnerischen Verteidigung. Was mir gibt mir, habe ich mein Leben lang so mitbekommen, dass du irgendwelche Passübungen oder sonst irgendwelche Übungen immer Regel ohne Gegner machst. Und wenn du was mit Gegner machst, dann spielst du in der Regel nur in Anführungszeichen Hände. Du versuchst den Ball dann irgendwie weit rauszubekommen, aber du würdest so wirklich gegen eine Wand anzulaufen und aus einer Wand quasi so ein kleines Loch noch größer zu machen, habe ich selber nie oft erlebt. Ich selber als Profispieler.
Ja. Yeah.
Und das, ich glaube, da fehlt auch wieder dieser Übertrag für Spieler, um zu verstehen, wir haben jetzt hier so ein Setup, ich habe jetzt mit dieser Formation, in die wir uns aufstellen, habe ich theoretisch die und die und die und die Möglichkeit. Aber wenn ich diese Möglichkeit nie live sehe unter einer Drucksituation, dann kann ich auch mein Spiel dementsprechend gar nicht anpassen.
Aber du hast jetzt gerade ein Stichwort gesagt, da wollte ich mich drauf hinaus, das ist nämlich Formation, also unsere Spielformation. Es gibt ja jetzt die wildesten Überlegungen und früher haben wir noch U16, U18 noch das Mouvement General gespielt, ne, wo man halt immer um die Ecke läuft und immer als Stürmer besonders hart arbeitet und man versucht eigentlich durch die Geschwindigkeit sich einen Vorteil gegenüber der Verteidigung im Angriff zu schaffen, indem man halt möglichst schnell immer um die Kontaktpunkte rumläuft und quasi eine Seite ausspielt, bis halt eben die Auslinie halt kommt. Und das dann gleich wieder zur anderen Seite. Und wenn sich dann irgendwann die Situation die Gelegenheit präsentiert, mit der Hintermannschaft anzugreifen, weil irgendwo eine Überzahl geschaffen wurde, dann wird der Ball eben schnell rausgespielt auf die Ecke und die Ecke hat versucht, auf außen irgendwas zu zaubern. Also damit sind wir ja groß geworden. Jetzt hat man sich ja überlegt, das ist ja vom Profi-Rugby sich so ein bisschen oder aus den britischen, ich glaube, Südhemisphäre ist, glaube ich, auch, beim Premiership weiß ich auf jeden Fall, also aus England, Südhemisphäre glaube ich auch, dass man sich das Spielfeld ein bisschen aufteilt und sagt, hey, pass auf, wir spielen jetzt nicht nur immer nur von links nach rechts, sondern wir haben 1, 2, 3, 4, 28 Kanäle und teilen das Spielfeld längs in Längsrichtung auf. Und bestimmte Stürmer zum Beispiel bespielen immer nur quasi einen Quadranten oder eine Hälfte des Spielfeldes, damit man halt eben so ein bisschen ja, die Breite des Spielfelds ausnutzt und wegkommt von dem, wir laufen kreuz und quer, sondern wir sind immer nur auf diesen Vorwärtsdrang bedacht. Und jetzt kommen ja Leute und sagen, naja, ich spiele jetzt wir sind 8 Stürmer und wir spielen immer 2-2-2-2 und haben dann quasi in jedem Quadranten immer 2 Stürmer und spielen damit. Oder man sagt, hey, wir haben 2 außen, 4 in der Mitte und 2 nochmal außen. Okay, oder manche sagen, wir spielen mit einfach nur 4 und 4 und teilen uns dann quasi die Stürmer halt dann immer so auf und die Hintermannschaft spielt dann in den freien Räumen, in den freien Quadranten dann das, was sie spielen möchte. Ja, aber die Frage ist ja eben, wie nutze ich denn das System, um dann genau in diese, also welche Vorteile hat dieses System und wie nutze ich diese aus? Und dann komme ich zu dem Punkt, naja, ne, wie du sagst, ich habe eine Passübung und ich habe jetzt einfach, keine Ahnung, ich laufe mit 3 Leuten gegen 2 Verteidiger, ich spiele nur schnelle Hände, aber im Spiel passiert die Situation einfach so gut wie nie. Naja, was bringt mir jetzt diese Passübung? Einfach nur des Passes wegen, also wegen, um Handling zu trainieren? Naja, gibt es da nicht andere Möglichkeiten? Oder versuche ich jetzt mein System, was ich ja spielen möchte, also ich habe ja einen Grund, warum ich sage, ich mache 2-2-2-2 oder 0-4-4-0 oder 1-3-3-1, dass ich jetzt sage, okay, wir spielen in diesem System, bauen wir eine Übung auf und damit ist ja der Übertrag zum Spiel, dass ich sage, hey, wir wollen eigentlich, dass ihr Stürmer zum Beispiel Lücken attackiert. Also wie kriege ich jetzt quasi mit meinem, also wenn ich sage, Stürmer, hier, nimm mal den Ball, lauf den Kontakt rein, wie komme ich denn weg davon, einfach stumpf mit der Schulter im Kopf voran in die Wand zu laufen, sondern versuche dann in meiner kleinen Mini-Unit was zu kreieren. Ja, wird nicht trainiert. Ich glaube, ich habe noch auch in meiner ganzen Rugby-Karriere noch nie einen Trainer gehabt, der genau diese spezifische Situation genommen hat und versucht hat, da den Spielern Sicherheit zu geben, was sie da machen sollen. Und dann kommt da jetzt dieses neue Rugby-League-Phänomen, dass man ja quasi immer 2 Optionen hat. Also man hat den Ballträger, jemand, der einen kurzen Pass spielen kann oder ein kurzes Angebot läuft und im Hintergrund eigentlich den Hintermannschaftsspieler, der quasi dann den Ball von dem Ballträger vom Stürmer halt bekommt und den Ball dann weiter in den nächsten Kanal zu bringen. Hört sich jetzt sehr kryptisch an, aber ich glaube, wenn die einen oder anderen das jetzt gerade hören, wissen sie, was ich meine. Aber diese Situation wird halt nicht trainiert im Spiel. Also da hast ich forciert trainiert, um halt eben eine Sicherheit, eine Systematik der verschiedenen Prozesse zu kreieren, um halt den Spielern Sicherheit zu geben, worauf es eigentlich ankommt.
Aber ich glaube, also ich bin da vollkommen deiner Meinung. Ich glaube, was da auch für viele wahrscheinlich das Problem ist, ist diese Systematik zu sagen, ja, ich kann das doch jetzt nicht so vorplanen. Es kann doch nicht sein, dass ich das jetzt so und so machen muss und dass ich, wenn ich eine Situation im Spiel erkenne, dann genau weiß, was ich dann aus der Situation machen muss. Ich glaube, da sind auch viele Menschen, die sich so ein bisschen gegen sträuben, weil sie vielleicht mit Planstrukturen vielleicht negative Erfahrungen gemacht haben, weil es einfach nicht funktioniert hat.
Aber ist das eine Planstruktur?
Nee, eben nicht. Also ich sage ja, ich bin absolut deiner Meinung, dass man solche Teile des Spiels trainieren muss, forcieren muss und man merkt dann, auch selber als Trainer, wenn man vielleicht noch gar nicht so weiß, was sind denn so die Keypoints, was müssen denn die bestimmten Spieler machen in dem bestimmten Moment, damit es funktioniert, weil ich glaube, das ist das große Problem, dieses Know-how, vor allem wenn man von so einem Dreierpot spricht, wir sind ja immer die sehr, sehr schnell anlaufen und einfach nur den Kontakt forcieren, aber was ist denn mal mit verschiedenen Geschwindigkeiten von verschiedenen Spielern, was hat das für Auswirkungen auf die Verteidigung, was kann ich denn überhaupt kreieren und das sind halt so Geschichten, Da fehlt einfach das Know-how, weil es noch nie so gespielt worden ist. Das sieht man vielleicht, wenn man sich jetzt die Irish Lions anschaut oder weiß ich nicht, anderes Rugby, dann sieht man, dass das irgendwie funktioniert, aber man weiß nicht genau im Detail, ja, warum hat das denn jetzt funktioniert? In welcher Situation befindet sich denn der und der Spieler? Was für eine Drucksituation? Und ich glaube, da brauchen wir so ein bisschen Aufklärung, um unser Rugby-Spiel so ein bisschen nach vorne zu bringen. Also ein bisschen angriffslustiger aufzustellen. Ja.
Also, und da schließt sich für mich wieder der Kreis an diese Ausbildungscamps von der LV Light oder von wem auch immer, dass man genau da diese Punkte, die du gerade gesagt hast, wie das Spielverständnis, was nicht so in der Rugby-Community verbreitet ist, wie kriege ich das jetzt auf die Spieler umgemünzt, weil die sind ja das, was ich ja im Endeffekt, also die sind ja die spielen müssen. Ich als Trainer stehe ja auf Außen und kann ja eigentlich nicht mehr eingreifen. Außer mit vielleicht 1-2 Keywords oder Keypoints, die ich halt in der Halbzeitpause oder in der Wasserpause kurz reinwerfe. Aber das generelle Spielverständnis müssen ja die Spieler haben. Ja, und ich glaube tatsächlich,
da hast du ja wieder dieses Problem, was wir, denke ich, in Deutschland auch haben, dass wir bis zu einem gewissen Alter sehr, sehr gut mitkommen. International auch. Ja? U14, weißt du, hast halt hier und da deine 2-3 Superstar-Spieler, die dir den Ball gibst und aus nichts alles machen können. Und irgendwann verlieren wir diesen Anschluss U16, U17, U18, weil es dann nämlich ein bisschen taktischer wird, weil es dann um Spielverständnis geht, weil du dann nicht mehr großartig durch die Räume durchlaufen kannst. Und dann fehlen uns die Lösungen. Und dann kann auch so ein Superstar-Kind kann vielleicht hier und da einen Stich setzen, aber kein Spiel mehr gewinnen.
Das stimmt.
Und das ist dann
Ja, aber ich glaube, das kommt einfach davon, dass wir uns Rugby angucken. Also wie du sagst, wir gucken uns das British Lions Spiel an und sehen jetzt da, die machen was. Ne? Die machen genau, einer kommt kurz, wir spielen den Ball hinten im Rücken zum Mitspieler. Und jetzt heißt es für uns, ja, das machen wir auch. Also die, ne, einfach nur, die Lions machen das, also machen wir es jetzt auch. Aber ne, dieser Übertrag, so, ja, warum machen die das? Wieso? Und was passiert da? Was ist das Setup? Wann kann es überhaupt funktionieren? In welchen Situationen macht es überhaupt Sinn, so zu spielen? Wenn sie einen Linebreak haben, also wenn sie hinter die Verteidigungslinie kommen und es geschafft haben, die Mauer zu überwinden, ja, warten die dann, bis die wieder festgemacht wurden, die Verteidigung steht, um das System weiterzuspielen? Nee, plötzlich sind ganz andere Mechanismen am Start. Oder wenn eine Überzahl da ist, bleiben wir wirklich tief? Haben die wirklich eine extreme Tiefe die ganze Zeit, die Spieler? Nee, eigentlich nicht. Wenn eine Überzahl da ist und der Ball schnell nach außen muss, geht es ja darum, den Ball zu bewegen. Und da bin ich wieder beim Siebener Rugby. Naja, ich will ja auch eigentlich die Breite des Spiels nutzen. Und ich brauche als erster oder zweiter Passempfänger vielleicht gar nicht die Meter nach vorne machen. Dann bin ich wieder bei dem Punkt, was du gesagt hast. Nämlich, brauche ich die Geschwindigkeit oder brauche ich eigentlich die Ballgeschwindigkeit, um den Platz zu erobern oder den Platz zu erarbeiten? Ja, und genau diese kleinen Punkte, die haben wir in dieser Trainingswoche jetzt, wenn wir da nochmal drauf eingehen wollen, haben wir ganz gut darstellen können, weil wir halt immer, also wir waren mit 14 Leuten jetzt angereist, wir konnten mit 14 Leuten, Quatsch, mit 13 Leuten, wir konnten quasi zwei Silo-Mannschaften sogar im Training gegeneinander mirren oder spiegeln lassen. Jetzt haben sie einmal gecheckt, so, ey, wenn da wirklich ein Gegner ist, der Druck macht oder der nach vorne kommt, ich nehme mir selber die Zeit, um einen vernünftigen Pass überhaupt zu spielen. Dann sind wir mal ehrlich, jetzt in dem Alter 16, also 15, 16, 17, sind die Pässe jetzt noch nicht so ganz hundertprozentig. Ja, da sind welche dabei, aber manchmal flutscht da so ein Pass auch mal, ja, so halb durch die Hände. Okay, wie kann ich denn so eine Situation überhaupt gar nicht gefährlich werden lassen? Und ne, das sind ja diese ganzen Erfahrungen, die Spieler brauchen, um dann auf dem Top-Niveau, 15er, 7er Nationalmannschaft, Frauennationalmannschaft, wie auch immer, daneben erfolgreich zu sein.
Absolut. Also wir halten fest, wir brauchen Competition.
Competition. Wir brauchen Spielverständnis und
Competition,
Competition.
Spielverständnis und Competition. Ja. Ah.
Sammy, brauchen wir wieder Kaffee?
Letztes Mal Kaffee. Ist schon wieder alles leer. Wir
Ja,
haben uns
schon
den Mund
wieder.
schon wieder fusselig geredet. Aber ich muss
Hey.
sagen, sehr, sehr interessante Themen. Und ich glaube, da ist es auch wieder Themen, wo man auch in Austausch kommen sollte. Nicht nur mit Verbandstrainern, sondern auch mit Vereinstrainern. Egal ob U14 oder Herren- oder Damenbereich, das ist vollkommen egal. Also da müssen wir irgendwie, man muss irgendwie schauen, dass man da ein Angebot schnürt. Aber das muss man natürlich auch erstmal vorher definieren. Das ist natürlich
Aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen.
wunderbar.
So, Sammy,
Reden Sie mit mir.
wir haben noch gerade noch einmal. Reden Sie mit mir. Ich glaube, das ist ein guter Aufhänger, den wir gerade jetzt einfach mal aufnehmen. Wir haben da gerade darüber gesprochen, wir müssen in Austausch kommen. Und da war jetzt zum Beispiel die LV-Leitmaßnahme sehr cool, weil, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe zum ersten Mal wirklich unsere Pendants aus den anderen Landesverbänden kennengelernt. Also aus Hamburg, aus Berlin, Brandenburg, Bayern, Hessen. Okay, Hessen, wir kennen uns ja schon. Aber dass man halt eben, ja, auch mal diese Woche auch mal sich da austauscht und auch mal guckt, wie die Philosophien in den anderen Landesverbänden sind.
Es war absolut notwendig. Und das, wie du auch schon sagst, so Austausch. Ich meine, unser Arbeitstag hat ja nicht damit geendet, dass um 18 Uhr der letzte Workshop war, sondern da hat man sich danach zusammengesetzt und hat angefangen, über alles Mögliche zu quatschen. Wie macht ihr das? Was macht ihr? Wie stellt ihr euch das vor? Wie kriegt ihr die Spieler ins Training? Was macht ihr, wenn ihr, keine Ahnung, also große Distanzen habt, um Kinder ins Training zu bekommen. Also allein, dass man da so ein bisschen sich mal umhören kann, wie andere Verbände, Trainer, Manager mit gewissen Problemen umgehen. Ja, damit wir uns einander helfen, damit wir einander starkes Rugby nach vorne bekommen.
Ja, aber ich finde auch also so ein kritischer Austausch miteinander ist immer ganz gut. Also vielleicht bin ich ja auch, vielleicht sehe ich es auch anders, aber dass man jetzt, ich kann mich zum Beispiel an diesen einen Workshop erinnern, den wir Trainer ja hatten mit dem DRV. Da ging es ja um ein Monitoring-Tool. Und ich habe ja prinzipiell halte ich ja genau diese technischen Fortschritte ja wirklich für gut und wichtig, dass wir halt eben auch up to date bleiben in unserer Sportart. Weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, was wir verpasst haben in der letzten Zeit, dass wir mit der Zeit mitgegangen sind. Aber da muss man aber auch kritisch fragen dürfen, was bringt uns das, was ist das, wozu brauchen wir das, was machen wir damit? Und wenn man da halt miteinander auch ehrlich und sich halt auch ja, ehrlich miteinander austauscht, finde ich, haben wir da eine super Basis, um das dann halt eben auch nach unten weiter zu verkaufen. Also klar, für mich ist die Kommunikation ganz klar, der Dachverband als Spitzensportverband oder als Leistungssport, also ja, krasser Leistungssportverband, gibt halt eben die Marschrichtung so ein bisschen nach unten hin weiter. Und wir müssen dann für uns überlegen, was können wir, und wie du schon gesagt hast, Hamburg ist halt komplett anders als NRW, also einfach nur von der Struktur her. Hamburg ist ein Stadtstaat, so wir haben Flächenland mit 17 Millionen Einwohnern. Das ist halt, das ist einfach brutal. Das kannst du nicht miteinander vergleichen. Aber wie können wir jetzt diese Tools, die wir von oben kriegen, nach unten hin weiterverkaufen? Und wenn wir jetzt aber Sachen, also nicht, dass es passiert ist, aber wenn wir dann halt Sachen verkauft bekommen, die wo wir nicht hinterstehen oder wo wir halt einen Mehrwert nicht sehen, das halt nach unten hin weiterzubringen, einfach nur damit wir es gemacht haben, dann sind wir bei dem Punkt Spielverständnis, British Lions, Irish Lions. Ja, nur weil die Irish Lions das machen, müssen wir es jetzt auch machen. Ja, vielleicht bringt uns das Spielsystem von den Lions ja gar nichts. Vielleicht bringt uns ja so ein Monitoring-System ja auf dem Niveau, wo wir spielen, ja gar nichts. Wie gibt es vielleicht andere Arten oder Möglichkeiten, uns zu verbessern? Und dann kommen wir in den Austausch mit den Vereinen. Und da muss ich sagen, hinkt es auch so ein bisschen, also vom Gefühl her, dass wir in so einer, ich habe das Gefühl, wir sind in so einer Verkaufskundenmentalität in den Vereinen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe das Gefühl, es wird davon ausgegangen, dass wir also der Landesverband hat eine Bringschuld. Ja, wir müssen alles quasi verkaufen, weil es werden ja Mitgliedsbeiträge bezahlt, es wird einfach um Teil vom Landesverband zu sein oder vom Rugby, von Rugby Community Teil zu sein, wird ein Mitgliedsbeitrag bezahlt und das ist quasi das Abonnement und jetzt musst du mich unterhalten. Und ich finde, das hinkt so ein bisschen. Also ich finde, der Austausch, wie du schon gesagt hast, ist halt derjenige, der uns halt besser macht. Naja, so ist, hier Sammy, du als Landestrainer, wie machst du das? Jetzt hast du einen Verein in Marburg. Naja, hat keiner wirklich auf der Landkarte. So, wie kriegen wir den Verein jetzt wieder groß oder stark?
Absolut. Super wichtig, dass man da irgendwie in den Austausch kommt und das wird da sicherlich auch ein bisschen dauern, aber du hast recht, man muss weg von diesem Verkaufsgespräch kommen, so was gebe ich dir jetzt, damit du zu mir kommst, oder wir müssen ja gucken, dass wir irgendwie zusammen was erreichen. Ich glaube auch, dass dass man sich gegeneinander ausspielt, um seine eigenen Interessen irgendwie durchzubekommen, dass das dann irgendwann sehr problematisch wird. Aber dann muss man auch, wie gesagt, wenn man dann, ich meine, von uns als Landesverbandsebene oder vom Dachverbandsebene hat, die dann so Ziele vorgibt oder Möglichkeiten vorgibt, warum es sich lohnt, das ist jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt, aber warum es sich jetzt lohnt, die Arbeit anzugehen, die anzugehen ist.
Ich meine, jetzt das Interesse. Beispiel, ich finde einfach das Interesse. Also zeig mir doch, dass du als Verein Interesse hast, dich irgendwie weiterzuentwickeln oder weiterentwickeln zu wollen. Es geht doch gar nicht darum, dass unsere Meinung, die universelle und die absolutistische, von oben Gott gegebene Meinung ist, sondern es geht ja darum, dass wir jetzt ja gemeinsam einen Konsens finden oder du für dich einen Konsens findest, wie du dich verbessern kannst. Ja, okay, aber das ist unsere Meinung, die wir dir jetzt geben. So take it or leave it, aber ne, nicht dieses so, ja, Sammy hat gesagt, dass ich nicht passen kann, deshalb mag ich den jetzt nicht. Oder Sammy hat gesagt, dass das und das doof ist, also komme ich nicht mehr. Oder mein Trainer hat gesagt, ich lerne da eh nichts, also komme ich nicht dahin. Finde ich tatsächlich schwierig, weil das zeigt ja auch in den Jugendlichen, also wenn wir jetzt gerade bei uns jetzt im Landesverband arbeiten, wir mehr mit Jugendlichen als mit Erwachsenen, da wird ja jetzt quasi schon eine Barriere geschürt, die oder Barriere aufgebaut, die wir halt eigentlich so nicht brauchen.
Du sagst es. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass das ein Prozess ist, der muss angegangen werden. Wir sind da, glaube ich, noch in Kinderschüchen und mal schauen, wie schnell wir die Schuhgrößen ändern können.
Das ist ja ein schönes Bild, die Old Sammy.
Ja, ich meine, jetzt, wie man jetzt hört, was passiert ist, die Siebener-Jungs, die haben jetzt, die sind erst für 2 World Series-Turniere zugelassen worden, dürfen damit teilnehmen. Jetzt sind es sogar 4, was ja quasi fast die ganze World Series ist. Und ich meine, wenn du sowas als Athlet siehst, dass du da die Chance hast, die ganze Welt zu bereisen, da gegen sich gegen Schieß mich tot spielen kannst, das ist toll, eine Perspektive. Was ich besonders gut fand übrigens, ich bin jetzt wahrscheinlich hier voll vom Kontext, aber das ist mir jetzt gerade wieder gerade in den Sinn gekommen. Vor allem, wenn ich mir so ein, zwei Spieler bei mir angucke, ist diese duale Karriere, dass es jemanden gibt, der sich um dich kümmert oder der dafür sorgt, dass du irgendwie ein zweites Standbein neben dem Sport noch entwickeln kannst. Ich meine, das haben wir ja damals irgendwie alles in Eigenregie gemacht. Ich würde sagen, es ist nicht einfach gewesen, weil man sich dann doch irgendwie sehr alleine gelassen gefühlt hat. Und wenn man dann nicht da noch einen Ansprechpartner hat, dann machst du es take it or leave it. Bei manchen, manche ziehen es durch, manche, weiß ich nicht, fühlen sich hilflos und allein und schmeißen alles hin. Und das war ein Workshop, was mir auch wieder gezeigt hat, hey, Jungs, wenn ihr euch dafür entscheidet, ihr habt ja wirklich darum bemüht, dass ihr später nach dem Rugby auch noch was machen könnte.
Ja, vor allem, das ist ja die einzige Alternative. Also solange wir keine Profiliga haben, in der man sich quasi bis Mitte 30 ein finanzielles Polster anspielen kann, ist das die einzige Möglichkeit, im Sport zu bleiben. Und da geht es ja anderen Landesverbänden oder anderen Spitzensportverbänden ja nicht anders als uns. Also wenn ich jetzt die Olympia sehe, ich weiß gar nicht, was man kriegt man für eine Goldmedaille, die du bei Olympia kriegst?
20.000 Euro.
Ja, aber sind wir mal ehrlich, also dein ganzes Leben lang dein ganzes Leben opferst du deiner Sportart und ich sag mal, wenn du Glück hast, hast du ja zwei, ja vielleicht maximal drei Olympiaden, die du mitmachst, je nachdem, welche Sportart du hast. Und wenn du halt dann davon ausgehst, dass du ja dann, sagen wir mal, wenn du drei Goldmedaillen holst, 60.000 Euro gemacht hast, aber eine Biografie und dann am Ende 60.000 Euro auf dem Konto haben, ja, ist schön, aber das ist, wenn wir eine akademische Karriere daneben stellen,
ist natürlich ein bisschen überspitzt, mit 60.000 kriegst du vielleicht hier noch da noch ein paar Fördergelder oder Werbeeinnahmen,
die Werbeeinnahmen haben ja nichts mit deiner sportlichen Leistung zu tun, sondern es ist ja quasi nur ein Boni, also du kriegst ja deine Sporthilfe vielleicht so ein bisschen, wir reden von, ich glaube, Spitzensportförderung sind es, was waren das, 800 Euro, die du als Olympia-Athlet bekommst, 800 Euro, naja, weißt du, wie teuer ist denn eine Wohnung in München, oder in Heidelberg, kannst ja schon überlegen, wie viel von dem 800 Euro dann noch übrig bleiben. Dann hast du, ja, weiß nicht, als Sportfördersoldat noch vielleicht ein bisschen was dazu. Ja, aber das ist ja auch Sporthilfe kommt ja, glaube ich, gar nicht zur Sportförderkompanie. Ich weiß es gar nicht, aber du wirst nicht reich davon. Also musst du noch
Ich kann auch aus Erfahrung sprechen, selbst wenn du in Frankreich spielst, in der zweiten Liga wirst du davon nicht reich. Also du musst auch da gucken, dass du was machen musst. Also spreche aus eigener Erfahrung. Es ist ja
klar.
Also mit Rugby Geld verdienen, dann musst du erste Liga in Frankreich spielen.
Ja.
Damit du wirklich, aber auch da wirst du nicht dein Leben lang von leben können.
Und da brauchst du auch die Werbeverträge. Die Werbeverträge sind eigentlich das, was
das Cash in den Tasch. Aber auch in 15 Rugby, das sind ja auch nur eine Handvoll, die dann einen Werbevertrag bekommen. Das ist ja jede Mannschaft ein Kader von 40 Spielern. Ja, ist dann alles bisschen schwierig. Und da ist es natürlich super, dass es Angebote gibt, dass es eine Perspektive gibt. Ich sage, hey, gehe ich jetzt ins Ausland, probiere es da aus, spiele da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 3, 4, 5, vielleicht ein ganzes Leben lang Rugby und mache aber nichts anderes nebenbei, ohne Unterstützung. Oder ich mache das hier und habe vielleicht eine Förderung von Anfang an. Und es wird sich ein bisschen um mich gekümmert und kann was schaffen. Also natürlich für jeden Athleten, Athletin.
Klar, aber du machst den Sport ja auch für die Erfahrung und nicht für die Kohle. Ja. Also
absolut.
So, und wenn man sich dann überlegt, naja, wie kann ich mich smart aufstellen, dass ich dann halt nach dem Sport, nachdem ich meine Erfahrungen gemacht habe, die vielleicht sonst kaum einer machen konnte, weil ich halt eben mich durch besonders sportliche Leistungen herausgetan habe, wie kriege ich das jetzt mit meiner Post-Sport-Karriere jetzt verbunden? Und da muss man sich einfach überlegen, bin ich faul und spiele PlayStation den ganzen Tag oder stelle ich mich, Sammy grinst gerade so ein bisschen, oder gehe ich jetzt in die Universität?
Aber nur, weil ich an Leute gedacht habe, ich spiele selber
gerne PlayStation. Genau, ich weiß. Ja, aber das ist ja das, ne? Wie wird es forciert? Spielt der eine PlayStation und geht der andere in die Uni oder macht eine Ausbildung und setzt sich nochmal an den Schreibtisch und tut ein bisschen was für dich. Und da kommt auch wieder, das hat nichts mit Talent zu tun, sondern einfach nur ja, wie hart bin ich bereit zu arbeiten?
Hard, hard work.
Hard. Jo.
Ja, ist alles hard, hard work, was wir heute geredet haben.
Ja, wirklich.
Aber von nichts kommt ja nichts. Muss ja immer, die Spatenstiche sind schon lange gelegt, jetzt geht's weiter.
Sammy, jetzt hast du aber eine Phrasenschweinmünze nach der anderen jetzt hier quasi in unser imaginäres Phrasenschwein geworfen.
Ja, das ist doch super. Dann haben die Leute sogar ein bisschen hier ein bisschen was anzuhören.
Du, ohne Fun kein Spaß, ne?
Mhm.
Ja, Juti, haben wir nichts mehr, ne?
Ne, es war ein toller Start in die Saison 2021-22.
Great things to come. Great things to come. Gut. Sammy, in diesem Sinne. Halt die Ohren steif.
Wir hören uns. So machen wir es. Da war mir wieder eine Ehre, Timo. Es war ganz toll. Tolle Themen wieder.
Ciao, Sammy.
Mach's gut.
I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?